ich gar nicht schauen können, sind sie ja schon wieder davor gelaufen und was soll ich, Stefan Graf, da aus einer nassen 56 Kilo mit vier Spanier aufnehmen.
Hallo und herzlich willkommen bei Bründel bewegt, deinem Podcast mit außergewöhnlichen Menschen, spannenden Geschichten und vielen Magic Moments rund um die Themen Sport, Vitalität und Achtsamkeit. In unserer dritten Podcast-Reihe Weltmeisterlich sprechen wir mit sechs außergewöhnlichen Athletinnen und Athleten, die wahrlich weltmeisterlich sind. Lass dich inspirieren von ihren einzigartigen Wegen und lerne, was es braucht, um weltmeisterlich zu sein. Nicht nur im Sport, sondern auch im Leben. Mein Name ist Stefan Steinacher, euer Moderator. Ja, nach Stefan Rettenecker und Anna Gandler ist vor Stefan Kraft, den wir heute hier begrüßen. Stefan, wir sprechen heute unter anderem über Themen wie Lorette Mar, über Casinobesuche, über Krämpfe beim Fußball und einiges mehr, vor allem aber natürlich auch über die Karriere. Servus, hallo Stefan.
Servus Stefan, gefreut mich sehr. Du weißt schon Sachen, das beunruhigt mich schon.
Ja, auf das freue ich mich wirklich, weil da habe ich einiges an Recherche gemacht und probiert, gute Dinge herauszubekommen.
Gute Quellen, wie es ausschaut. Ja.
Aber sprechen wir vorab mal über das, was vor zwei Tagen stattgefunden hat, nämlich die Sportgala, Sportlerwahl in Österreich. Du warst der ganz große Favorit und ich sage sogar ich als Fieberbrunner, der einen großen Bezug natürlich auch zum Manuel Feller hat, aber der Manuel hat zu mir auch gesagt, es wird der Stefan Kraft und das haben viele andere auch gesagt. Wie war der Punkt und der Moment, als du es eben nicht geworden bist und das nach dieser unglaublichen Saison mit 13 Weltcupsiegen, mehreren Podestplätzen zudem, Weltmeistertitel, Gesamtweltcupsieg. Was war das für ein Gefühl?
Ja, schon enttäuschend natürlich. Man weiß zwar, man hat in dem Moment nichts mehr in der Hand. Man hat seine Leistung getan und alles dafür getan, dass man mal Sportler des Jahres wird. Die Chancen waren sehr gut, wie du sagst. Und von dem her sitzt man da ein bisschen machtlos unten und hofft natürlich, dass jetzt der Name aufgerufen wird. Aber es war dann natürlich schon enttäuschend, weil ja, recht viel mehr hätte ich nicht mehr gewinnen können. Auch in den letzten Jahren. Ich bin schon so oft Zweiter geworden, dreimal, jetzt das vierte Mal. Einmal war David Alaba mit einem Triple-Sieg für Bayern, was ich für mich als Bayern-Fan sehr schön war. Einmal Dominic Thiem war die US Open gewinnt, was auch schön war, weil ich ein großer Dominic Thiem-Fan bin. Und Marcel Hirsch schon einmal, der sowieso fast unantastbar war in der Zeit. Und von dem her jetzt wieder Vierter werden und die Chancen waren halt noch nie so groß wie jetzt. Und war schon ein bisschen enttäuschend. Nichts gegen Valentin Pontos, cooler Kerl, sehr sympathisch, hört mir gern zu. Aber ich glaube schon, dass es mir auf jeden Fall verdient hat.
Definitiv. Und das zeigen auch die unglaublich vielen Posts, die man im Anschluss auf Social Media gelesen hat, die natürlich teilweise überhaupt nichts mit dir zu tun haben in der Familie, aber trotzdem gesagt haben, boah, das hätte eigentlich Stefan Kraft sein sollen. Also du bist bekannt als unglaublich fairer Sportler, aber das kann man schon zugeben, dass das in dem Moment schon ein wenig geschmerzt hat.
Ja, sicher. Es war, ich glaube, wir haben fast mehr Like geschrieben danach, privat, wie wenn ich es gewungen hätte, glaube ich. Also haben sehr viel doch ein bisschen mitgelitten oder zeig, ja, wie sie mitfiebern, wie sie mit mir ja, da einfach mitjubeln, sie mitfreuen die ganze Zeit und auch in solchen Zeiten sagen, sie wissen, was ich geleistet habe. Ich bin für sie der Sportler des Jahres und es sind sehr, sehr coole Nachrichten gewesen, schöne Nachrichten. Und wie gesagt, jetzt sind zwei Tage vergangen, es berührt mich jetzt herzlichst wenig, muss ich sagen, weil ich weiß, ich kann es auch nicht ändern und ich habe mein Bestes getan, ich habe an dem Tag nichts falsch gemacht. Das wird mich viel mehr ärgern, wenn ich Vierter geworden war, weil ein Telemark verhaut hat, das würde mich dann ein paar Tage richtig belasten. Aber das, ich habe jetzt nichts falsch gemacht, kann es nicht ändern. Und Blick nach vorne, steht ein super Winter vor der Tür. Aber natürlich war schon der erste Moment sehr bitter.
Der Grund, warum du eben heuer wieder nominiert warst, wie eben schon so oft, du hast jetzt deine zweiten Plätze angesprochen, ist eben deine unglaubliche Beständigkeit. Ich habe es ganz kurz erwähnt, mit deinen 13 letztjährigen Weltcupsiegen, mit deinen Podiums, mit deinem vierten Gesamtweltcupsieg schon und mit dem Weltmeistertitel. Warum glaubst du, hast du diese Beständigkeit?
Man, da muss sehr viel zusammenpassen. Das wird, ja, es schaut immer sehr, sehr einfach aus, wie das alles so locker rumläuft, aber es waren auch sehr, sehr viele harte Zeiten dabei, also wo ich mir glaubt habe, das wird es jetzt nicht mehr ausgehen, wo ich im Sommer teilweise mal ganz weit weg war bei der österreichischen Meisterschaft. 11. und 21. waren auf Großschanzen, Normalschanzen, also wo in Österreich schon 20 besser sind, wie wo ich teilweise echt weit weg bin und dachte, ob das jetzt gelingt, aber ja, genau solche Niederlagen helfen mir dann immer wieder, dass ich mich dann nochmal fokussiert an das herangehe, dass ich mich aus dem Loch dann richtig, richtig schnell raushole. Und ich glaube, das ist eine große Stärke von mir, dass ich dann nicht an so Niederlagen lang festhalte, lang im Kopf verliere, sondern richtig sage, und jetzt muss sich was ändern und jetzt muss was passieren. Und das gelingt Gott sei Dank mit Hilfe von einem super Trainerteam, das mich immer perfekt unterstützt. Familie, Freunde, wo ich abschalten kann daheim. Meine Frau, wo ich auch, wo es nicht immer über Skispringer gehen muss, kann es hin und wieder, aber dann auch wieder ganz schnell nicht. Und ich habe einfach ein mega Umfeld. Und der Patrick, der schaut, dass das Ganze nur alles zusammen funktioniert, alles zusammenpasst, ineinander fügt. Und deswegen bin ich einfach super aufgestellt. Und ich kann einfach mit einer großen Leidenschaft und ganz viel Spaß meinen Sport machen. Und das ist, glaube ich, das Schlagwort. Viel Spaß habe ich dabei.
Und das ist das Schöne eigentlich auch an dir immer. Mal im Erfolg redet sich's natürlich auch leicht. Trotzdem hat man bei dir immer das Gefühl, auch wenn's mal vielleicht nicht laufen sollte, was ich gefühlt noch nie erlebt habe bei dir, dass du eben immer deine Menschen rechts und links, vorn und hinten auch erwähnst. Und ja, behalte das bei. Das kommt unglaublich gut, glaube ich, in ganz Österreich an. Ich habe mir gestern mal die Statistik angeschaut bei dir, also nicht nur die letztjährige, sondern im Gesamten, und du hast bei über 300 Springen einen Punkteschnitt von knapp 50, also es sind knapp 48 Punkten, das heißt also, du wärst bei 300 Springen nie schlechter geworden wie knapp Vierter. Es ist unfassbar. Ist dir eigentlich Legacy, sagen ja viele, du bist jetzt schon für sie der weltbeste Springer aller Zeiten. Ist ein Vermächtnis Legacy für dich wichtig?
Ja, ist schon was Besonderes. Die Statistiken, die kommen jetzt in den letzten Jahren immer mehr und mehr. Und ich bin dann selber oft verblüfft, wie das nur geht oder wie ich das geschafft habe. Ja, es sind immer total coole Statistiken, spannende Zahlen. Ja, ist auf alle Fälle, ich hätte mir das nie erträumt. Ich glaube, wie jeder, der als kleiner Bub Skispringen anfängt, du hast einen Riesenspaß, du machst es mit großer Leidenschaft und hab aufgeschaut auf Goldi, auf Morgenstern, auf Janne Ahonen, Gregor Schliensauer, das waren alles große Vorbilder von mir und wirklich auf einer Liste mit denen jetzt stehen, auf einem Plateau mit den Zeilen ist unglaublich. Das ist wunderbar und hätte man aber nie erträumt. Aber ist natürlich ganz was Besonderes, was ich sehr schätzen weiß.
Der Gregor war jetzt bei der Sportgala auch dabei, hatte ja auch einen Auftritt und da habe ich mit mir selber auch nochmal gedacht, das ist wirklich unfassbar, wie der Gregor damals diese Marke an Weltcupsiegen vom Nykönnen erreicht hat und dann überboten hat, dann denkt man sich wieder, das wird nie mehr gebrochen werden. Jetzt kommst du und es sind ein paar Siege, die du brauchst, aber du bist am besten Wege in diese Richtung. Das ist eigentlich der einzige Rekord, der dir noch fehlt, außer die meisten Weltcup-Punkte in der Geschichte. Weißt du, wer die hat?
Na, musst du mir jetzt helfen.
Janne Ahonen. Irgendwas mit 15.000 und du bei 14.000 irgendetwas. Irgendwas habe ich gestern gelesen. Also das sind die zwei einzigen Rekorde. Alles andere hast du.
Ja, ist unglaublich. Das mit den Stockerlplätzen heuer im Winter war schon sehr, sehr cool. Das hast du selber gar nicht so am Radar und nachher, was das dann im Endeffekt doch bedeutet und wie viel Leute da einen Rundumschlag machen dann und einen Wirbel drum machen, das ist wunderschön. Und dann wird einem immer selber bewusst, was man schon alles geschafft hat und wie oft ich da eigentlich schon umgestanden bin und die Hymne auch für Österreich hören habe dürfen. Und ich habe mit Gregor jetzt auch bei der Gala geratscht, das war super nett, wenn man ein nettes Foto gemacht, auch mit Goldi und mit Swieder zusammen.
Ich möchte jetzt eh wissen, wer das, da hast du geschrieben, das wäre ein super Team, oder?
Ja, ich habe gesagt, wir sind da so zusammengestanden, wir waren gerade beim Heimgehen und nachher sage ich so, Marisa, mach da jetzt ein Foto bitte, weil mit drei Skisprunglegenden dort ein Foto machen und das wird ein super Poster, dass das einmal ein richtig cooles Team-Event war.
Wäre das so eine Traumaufstellung, oder? Andreas Wiedelzl, Andreas Goldberger, Gregor Schlierenzauer, Stefan Kraft.
Ja, ich glaube schon. Jeder, der Österreich Skispringer in den letzten Jahren, Jahrzehnten verfolgt hat, sind die Besten der Besten und von dem her werde ich schon ein richtig cooles Teamspringer.
Apropos Andi Wiedhölzl, dein Trainer, den habe ich angerufen und der Andi ist ja nicht nur selber Skispringer und Skisprungtrainer, sondern der hat eine sehr, sehr gute soziale Ausbildung auch gehabt und spricht von dir nicht nur als Sportler in den größten Tönen, sondern auch von deiner ja sozialen Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, was du im Team für eine Rolle hast, dass du einfach jemand bist, der es anderen auch gönnt. Ist das bei dir so ein Erziehungsthema auch, wo einfach immer alles sehr, sehr offen gelebt worden ist?
Ich glaube schon, mal über super Erziehung gehabt, bin, glaube ich, sehr bodenständig, das war mir sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das hilft mir aber sehr viel, einfach Frau, Familie, Freunde, machen mir einfach wieder sehr, sehr bodenständig. Natürlich tendiert man vielleicht einmal dazu, wenn man alles gewungen hat, einmal ein bisschen zu schweben anfangen, aber das ist so gute Freunde, die mich da ganz schnell wieder runterholen und für das bin ich sehr, sehr dankbar. Und auch wenn ich mit Patrick zusammenarbeiten angefangen habe, als Erster gesagt, auch wenn wir Termine wo mal sausen lassen. Für mich ist wichtig, dass ich der Stefan bleibe, der jetzt mit 18 bin und der möchte auch, wenn ich aufhöre, noch sein. Und das gelingt mir uns sehr, sehr gut, den ganzen Team rund um mir. Und das wieder, ja, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir haben eine super Teamchemie. Ich brauche da nicht der Star sein, der Hero sein. Wir haben alles richtig gute Skispringer jetzt. Haben eine richtig gute Freundschaft da drinnen. Und da gönne ich jedem alles. Also wo der Jan letztes Jahr in Bergisel gewungen hat, habe ich mir schon gedacht, boah, das möchte ich schon auch noch schaffen. Gell? Und dann rutschen wir da gemeinsam den Auslauf ab, weil das ganze Team hat gesagt, komm jetzt wieder, das machen wir jetzt. Ich wollte das immer schon mal da. Ich habe immer gesagt, wenn ich den Bergisel mal gewinne, dann rutsche ich da am Bauch ab. Jetzt hat der Jan gewungen, machen wir es halt jetzt alle gemeinsam. Und so schnell geht's aber dann. Zwei Tage später darf ich in Bischofshofen ganz oben stehen. Und das kommt alles wieder retour. Wir sind eine richtig coole Truppe und das wieder hat uns tolle, lasst uns unsere Freiräume, fangen uns aber dann auch wieder ein und macht das mit seinem Team super.
Schöne Geschichte für Andreas Wiedelzl, das übrigens mein Nachbar war. Also ich bin mit dem Andi aufgewachsen und dementsprechend natürlich
muss ein sehr, Check gewesen
sein. Ja, sehr, sehr stolz auf ihn und dadurch natürlich doppelt da auf dich. Ich habe mit Johannes Strolz gesprochen, über deine Stammszeit, also mit Olympiasieger Strolzi. Und auch der hat gesagt, der Stefan war in Stams genau der, der du heute bist, nämlich auf der einen Seite sehr, sehr zielstrebig, sehr konsequent, sehr professionell, aber für jeden Spaß zu haben. War Stams so der Brückenschlag für dich, das Fundament für all das, was dann siegesmäßig Sportliches gekommen ist?
Stams war eine geniale Zeit, ich möchte eine sehr, sehr coole Klasse gehabt, auch wenn du da zum Strolze erwähnst. Es war immer einer unserer Bärenbrüder. Die zwei Vorarlberger, Daniel Mayer und Johannes Strolz, haben wir ja immer unsere Bärenbrüder in der Klasse.
Das heißt?
Weil sie einfach so eine Maschine waren und so eine Bärenherr. Und Stams war eine geniale Zeit. Wir haben eine super Kameradschaft gehabt. Im Internat haben wir eine riesen Gaudi gehabt. Und von dem her, ja, hat mich das auf alle Fälle geprägt dort da. Ich glaube, ohne Stams wäre ich nie so gut geworden, nie so erfolgreich geworden. Wir haben super Trainer dort gehabt. Wir haben super Freunde kennengelernt, die immer noch meine Freunde sind. Und es war vom Training her genial. Habe auch meine Matura dort geschafft und von dem her Stams kann ich nur in höchsten Tönen loben.
Mega-Matura-Reise, das ist jetzt eben das Stichwort Lorette Mar, da hat er mir einiges erzählt. Jetzt bin ich neugierig, was von dir kommt. Wie war diese Matura-Reise? Er hat gesagt, einiges nicht podcastwürdig und dann hat er mir doch alles erzählt.
Weiß ich noch alles? Nein, es war ein sehr, sehr cooler Ausflug. Ist ja schön, wenn in einer Sportklasse wirklich alle mitfliegen auf Matura-Reise, eine Woche nach Lorette Mar. Ist auch nicht selbstverständlich, aber wir haben, wie gesagt, eine sehr gute Kameradschaft gehabt. Ja, eine Sache, was er da erzählt hat, war sicher der Diebstahl oder gar nicht.
Erzähl weiter.
Soll ich das erzählen? Ja, waren wir halt fort dann am Abend in der Disco und dann sind wir halt jeder so gestaffelt heimgegangen. Ein paar schon früherer. Ich glaube, wir waren zum Schluss noch 4-5 Leute. Ich war aber dann auch nicht mehr keiner. Ich habe gesagt, irgendwann um 3 in der Früh oder so, wow, ich gehe jetzt an heim, ich mag auch nicht mehr. Die anderen 3, glaube ich, wollten aber noch da bleiben, sind noch geblieben. Ja, passt, gehe allein die 500 Meter heim. Bin dann in einer Seitenstraße, vor unserem Hotel war so eine Seitenstraße, bin da die Seitenstraße entlang gegangen. Natürlich nicht ganz nüchtern, aber schon, dass ich noch heimgefunden habe. Und auf einmal kamen 4 Spanier daher und ja, denke ich mir, ja, was wollen sie jetzt dann von mir? Einer fängt mit mir reden an und auf einmal kommen 2 weitere, halten mich links und rechts. Der eine boxt meinen Bauch, der eine hat mir die Halsketten runtergerissen, mein Geldtasche aus der Hosen rausgeflaxt und ich habe mir gedacht, was passiert da jetzt? Hab mich gar nicht auskennen, so schnell gar nicht schauen können, sind sie schon wieder davor gelaufen und was soll ich, Stefan Graf, da also nasser 56 Kilo mit 4 Spanien aufnehmen, weil man dachte, nein, das tun wir jetzt auch nicht, da habe nur ein bisschen herumgeschrien und bin dann heimgegangen. Im Hotel auf unserer Tochterrasse sind noch ein paar Motivierte gesessen und ich sage so, hä, wir haben es gerade ausgeraubt, wir haben es gerade ausgeraubt. Und sie, ja, genau, fahrst wenn anderen, klammert er nicht, glaubst du wohl selber nicht. Und dann haben sie aber gesehen, dass ich richtige Riemennummer gehabt habe, da von der Halsketten runtergerissen, ich nichts mehr gehabt. Aber eigentlich nichts passiert und wir haben es dann eigentlich mit recht viel Humor genommen und es war dann eigentlich nicht so tragisch, weil es hat nur, wir haben 50 Euro gefällt, das Geldtaschel hat jetzt auch nicht so viel gekostet, das Halskettel war nicht mal zu teuer, also war es dann eigentlich recht lustig und ich habe von der restlichen Matura-Reise kein Geld mehr gehabt, also sie haben mir auf alles eingeladen und von dem her war es gar nicht so lange.
Zeigt es eigentlich, wie du das jetzt erzählst, das passt irgendwie zu dir oder diese auf der einen Seite das Erlebnis, aber auf der anderen Seite ja diese Gelassenheit. Man kann es jetzt eh nicht ändern. Es ist so, wie es momentan ist.
Ja, na, was ich da, wie gesagt habe, was ich mit 4 Spanier da aufnehme, da brauche ich nicht groß nachlaufen und irgendwas, vielleicht tanzen wir dann noch mehr. Mal einen blauen Fleck dann gehabt und da ein paar Streifen von der Halsketten und wie gesagt, der Verlust war jetzt nicht so groß. Bin froh, dass da nicht mehr passiert ist und ja, wir sind am nächsten Tag zur Polizei gegangen. Es war ein cooles Auftreten bei der Polizeistation. Im Denktop mit einem Wodka-Lemon sind wir einspaziert. Das war echt ganz witzig. Und haben das angezeigt. Und ja, ist dann nichts passiert. Wie gesagt, ich hab mich durchgeschnarrt in der restlichen Matura-Reise. Hab alle meine Spender gehabt. Und es war trotzdem ein schöner Urlaub.
Und der Dieb wird jetzt immer wieder sagen, den habe ich mal ausgeraubt.
Ja, vielleicht. Ich glaube nicht, dass man den in Spanien sieht. Der wird eher Fußball schauen wahrscheinlich.
ja, der Johannes Strolz, der hat wirklich einiges erzählt. Das hat er übrigens nicht erzählt. Aber na, danke für nicht. Diese Geschichte.
Ja, super.
Aber er hat zum Beispiel gesagt, du hast ihn in die große Welt des Zockens eingeführt, nämlich ins Casino erstmals mitgenommen. Bist du jemand, der gerne so ein bisschen zockt?
Na, gar nicht. Das war, wenn man 18 wird, was tut man mal? Man muss einmal ins Casino gehen. Haben wir dann in Stams wirklich dann, oft, glaube ich, haben wir es 2-mal im Jahr, sind wir halt mit dem Stams oder sind wir ins Casino gegangen. Ich glaube, ich war seit 5 bis 10 Jahren jetzt auch schon immer im Casino. Das war dort, wo ich so junger, ganz lässig, ein bisschen Blackjack spielen, ein bisschen Roulette spielen. Aber da habe ich immer ein gutes Nasal gehabt. Ja.
Hast du ein bisschen was gewonnen?
Ja, weil dann haben wir, keine Ahnung, 1x200-300 Euro oder so. Und dann habe ich halt eine Runde gezahlt, sind wir dann auch noch was trinken gegangen. Da war immer ein netter Ausflug.
Du bist gefühlt echt ein Sonnenkind. Und weil du das jetzt gesagt hast, dann haben wir halt dann einmal eine Runde gezahlt. Das habe ich auch gehört, dass du auf der einen Seite sehr bescheiden mit dem Geld umgehst. Also du weißt ganz genau, was das Geld wert ist. Aber auf der anderen Seite schon auch immer wieder mal, wenn ein Erfolg da ist, das Team mitpartizipieren lässt, indem du einmal eine Runde zahlst oder die ganze Truppen auf eine Pizza einlädst. Also dir ist das Teamgefüge und der Team-Spirit in dem Fall sehr, sehr wichtig.
Jeder, der mich richtig gut kennt, weiß, dass ich ein sehr sparsamer Mensch bin eigentlich und schon mal gut überlegt, für was ich mein Geld ausgebe. Und aber da bin ich genau das Gegenteil. Wenn es um sowas geht, wenn man mal eine Runde zahlt, wenn ich was gewonnen habe, was besonders, wenn es um Freunde geht, dann nehme ich gern, was ich erreicht habe, das Geld in die Hand, ein bisschen ein Preisgeld in die Hand, weil das ist nicht selbstverständlich. Das ist unglaublich, wie gut das mir geht in meinen Eltern. Und ja, da haben wir schon lustige Runden gehabt, vielleicht noch eine lustige Geschichte, das kann man schon erzählen, glaube ich, wie ich den Gesamtweltcup in Trondheim gewonnen habe und Covid dann gekommen ist und nachher einen Heimflug gehabt und ich glaube um 6 Uhr in der Früh in Trondheim sind wir weggeflogen und dann haben wir gesagt, ja Danny, stornier das Hotel, das braucht man nicht, da schlafen geht, zahlt sich halt nicht aus und dann gesagt, ja die Runde, oder die Hotelbar sperrt jetzt dann zu um eins und wir sollen noch bestellen. Dann glaube ich, habe ich da halt schnell zwei Tablos Gin Tonics um knapp 1.000 Euro bestellt, glaube ich. Also 600 Euro oder so. Da haben wir gesagt, ja, das war schon, glaube ich, meine größte Runde so. Aber ja, das gehört dazu. Ich glaube, das gehört gefeiert. Auch für meine Freunde, mir haben auch gesagt, haben wir einen Ausflug gehabt, heuer, Männerausflug, sind aufs Tomorrowland geflogen zu 8, weil ein Freund von uns geheim geheiratet hat und nachher haben wir gesagt, dann wird er auch überrascht, wenn er uns nichts sagt. Und er hat gesagt, Jungs, ist doch kostspielig nach Brüssel fliegen und die Karten dort sind auch nicht gerade günstig. Ich sage, wenn ich die nächste Quali gewinne, dann geht das auf mich. Und 3 Tage später gewinne ich in Oberstdorf die Skiflugquali in der Gruppe ist rumgegangen, die haben wir riesenfrei gehabt. Und ja, na sowas sehr, sehr gern und werde immer wieder machen.
Sehr, sehr schön. Bist du jemand, der weiß, was du auf der Kante hast? Schaust du dir deine Konten allwöchentlich an oder ist das etwas, was dir weniger
bewegt? Weiß ich, was ich auf der Seite habe, aber ich bin jetzt nicht so der, schaut, ob das Geld schon gekommen ist oder das und traue jetzt nicht jeden Cent um. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr sparsam, aber wenn es um einmal ein gutes Essen gibt und einen coolen Ausflug und um Urlaub, dann gönne ich mir das, aber sonst sehr sparsam.
Du hast heute schon mal ganz kurz angesprochen, eben David Alaba Bayern München, weil Sportlerwahl des Jahres, wo er Sportler des Jahres geworden ist und du Zweiter. Bayern München ist deine Lieblingsmannschaft. Dementsprechend habe ich beim Strolz ja nachgefragt, Thema Fußball. Dann hat er gesagt, beim Stammsturnier war es hier immer sehr, sehr gut. Du der Scorer, er das Laufwunder und du absolut nicht das Ausdauergenie. Stimmt das?
Boah, ja, wir waren echt gut. Dass wir gut waren, das stimmt, weil wir haben das Fußball dann ja dann mal gewonnen. Der Strolze war hinten unser Sergio Ramos. Also der hat da hinten alles weggeputzt. Grätscht, oder? Alles weggeputzt und auch sehr, sehr gut gespielt. Ausdauer würde ich jetzt gar nicht sagen. Der Ausdauer, glaube ich, bin ich gar nicht für einen Skispringer gar nicht schlecht beieinander, aber ich habe echt immer Krämpfe gekriegt. Also das war.
Genau das hat er gesagt, Krämpfe, war, ja, ja.
Sie
genau,
haben es mir
ja
wieder ausgetragen und gesagt, jetzt komm, jetzt an den auf ein bisschen, krieg das aus und wir brauchen die wieder. Dann bin ich auch wieder eine, bis wir dann irgendwann wieder mal ausgetragen haben. Aber das hat sich in der letzten Klasse, wo wir es dann gewonnen haben, stark verbessert. Es war eher in den ersten Klassen noch ein bisschen das Problem. Zum Schluss ist es besser geworden. Aber ich muss da ehrlich sagen, ich glaube, da habe ich das letzte Mal einen Krampf gehabt. Also das war wirklich ein Stammfußball und ich das letzte Mal einen Krampf gehabt. Mittlerweile bin ich schon einmal wahrscheinlich ein bisschen besser beieinander und auch von der Ernährung tue ich mir sehr, sehr viel an, dass das passt und alles höchst professionell und von dem her mein letzter Krampf. Ich glaube, ich war ein Stamms beim Fußballturnier.
Okay, also haben wir das jetzt auch herausgefunden. Danke in dem Fall an Olympiasieger Johannes Strolz für viele lässige Informationen, die ich da bekommen habe. Ihr wart, glaube ich, wirklich eine feine Klasse, oder? Da ist ja der Daniel Huber, was immer noch einer deiner besten Freunde ist. Der Pommes, glaube ich, ist in die Klasse gegangen. Genau. Meier hast du schon angesprochen.
Pommes Lackner, der immer noch hart kämpft, dass er es schafft und auch schon Weltcup-Erfahrung geschnuppert hat. Also wir waren echt der Julian Lüftner, der im Snowboard auch sehr erfolgreich ist. Ja, sind echt sehr viel überblieben, was uns in Stamms immer sagt, du kommst nach Stamms, dann kriegst du erste schlechte Noten zurück von Lehrer und dann sagst du in der Klasse oder die ganze Klasse, sagen wir, war bei der Schularbeit nicht gut, dann sagst du, ja, es müsst das Lernen anfangen, es wird nichts helfen, auch wenn es alle Profisportler werden wollt, es wird in der Klasse einer, zwei werden schaffen und mehr nicht. Und dann sitzt du drin, schaust zu die Runde und dann, na, wir schaffen das alle. In der ersten Klasse, 14, 15 Jahre, denkst du, das gibt's nicht. Aber es ist leider so. Also es ist wirklich die Spitze, den Durchbruch schaffen ganz wenige. Und von dem her haben wir unsere Klasse echt, haben so ein paar geschafft, die immer noch da ganz vorne mitmatchen.
Aber wenn du an das denkst, dann zeigt das, glaube ich, auch gleichzeitig, dass du schon ein sehr, sehr reflektierter und demütiger Mensch bist.
Auf jeden Fall. Also es ist ganz was Besonderes, was ich erlebt habe. Und ja, ich glaube, es ist dann nicht bei jedem angekommen, dass er doch was lernen sollte. Ist aber schwierig in Stamms, glaube ich. Ich war am Anfang ein sehr, sehr guter Schüler in der ersten Klasse. Dann in der zweiten Klasse darfst du dann auf einmal im Zimmer lernen. Ja, dann lasst's nach. Was willst du machen, wenn der Daniel Huber und Thomas Lackner neben dir im Zimmer sitzen? Ja, was soll da rausgekommen? Und das ist dann einfach nicht leicht, da noch zu lernen. Und in der letzten Klasse musst du gar nicht mehr lernen, da ist alles selbstständig. Ja, da war ich dann schon der, der einfach nur das Notwendigste macht, aber ich hab's geschafft, ohne Nachprüfungen, ohne alles, aber, na, die haben schon recht. Im Nachhinein wird da immer bewusst, ja, die haben schon recht gehabt, was gesagt haben die Lehrer.
Gehen wir vielleicht jetzt vom Thema Stamms weg und gehen hin. Was brauchst du eigentlich für Freiheiten? Sprich, man hört, du bist immer gut drauf, du bist locker, bist aber extrem professionell, das darf man ja nicht vergessen. Locker und gut drauf heißt nicht, nicht professionell zu sein. Aber welche Freiheiten brauchst du in der Mannschaft, beziehungsweise vielleicht auch in deinem privaten Leben?
Was ich gelernt habe, was ich gesehen habe, ist, dass ich mich immer sehr, sehr wohl fühlen muss in einem Team, dass ich selbst sein kann. Und das hat immer ein Jahr gebraucht vielleicht, wenn du wo frisch in ein Team reinkommst, warst damals Continental Cup, warst dann im Zweckcup-Team, immer so ein Jahr ein bisschen schauen, wo gehe ich um, was darf ich sagen, kann ich selbst sein, kommt das gut an. Und das ist aber dann gleich nach einem Jahr, also nach einem halben Jahr immer sehr, sehr gut aufgenommen worden. Und dann kann ich selber sein, kann mit meinem Schmäh auspacken, kann ja ganz freundschaftlich mit jedem umgehen und das brauche ich, dass ich einfach ich selber sein kann. Freiheiten, das ist für mich dann Freiheit, wenn ich selber sein kann. Und natürlich jetzt mit den Jahren habe ich natürlich sehr, sehr viel Erfahrung und ich merke dann schon, dass man mal hin und wieder zu viel wird, dass das zu viel herumfahren ist, dass das zu viele Termine sind, dass ich da noch hin muss auf Trainingskurs, dann noch das Training, noch dahin, dass mir die Fahrerei zu viel wird und das sage ich dann auch und die Freiheit kriege ich dann auch, dass ich sage, okay, Patti, den Termin können wir jetzt nicht machen, ich mag jetzt nicht, es geht jetzt nicht oder auch daheim, ja, ich brauche jetzt einfach einmal einen Tag allein daheim, das gibt's auch, oder einen ruhigen Abend, das brauche ich genauso, weil es mir sonst auch zu viel wird, aber ist Gott sei Dank äußerst selten und eine schöne Freiheit, die ich letztes Jahr gekriegt habe, war die Weltreise, die ich gemacht habe, da auch zum Chef gesagt, zum Swida und zu den Trainer, ich mache eine Weltreise nächstes Jahr, ich bin da mal 6-7 Wochen nicht da und hat einmal gesagt, ja spinnst, es geht nicht und nachher sagt er, 2-3 Tage später, beste Idee, mach das, greif das, tu das, es tut dir gut, es war so viel Rummel schon wieder um dich und es ist so viel los immer und du weißt, ey, du bist alt genug, du weißt, was dein Körper gut tut und das habe ich in der Reise auf alle Fälle gelernt, dass ich gesehen habe, ich weiß, was ich brauche, ich weiß, was mir gut tut und bin da auch topfit durchgekommen dann.
Gibt's was, was dich auf die Palme bringt, wo du sagst, okay, so weit und nicht weiter?
Auf die Palme bringt mich, wenn ich warten muss. Also ich kann, wenn wer spart kommt, wenn wir was ausgemacht haben und es kommt wer spart und ich warte, das regt mich auf. Das regt mich richtig auf.
Du bist übrigens heute auch genau, punktgenau, glaube ich, angekommen. Also bist du sehr, sehr genau.
Ja, schon, war nicht. Das machst du, so bin ich erzogen worden, so ist mir das gelernt worden, auch wenn meine Eltern nicht immer pünktlich können. Also ganz, ich glaube, das wird dann in Stamms gelernt, das wird da beim Bundesheer gelernt und zumindest dann anrufen und Bescheid geben, ich bin 5 Minuten, 10 Minuten spät, das mache ich immer. Ja, ich bin eigentlich umgeben von sehr vielen unpünktlichen Leuten. Meine Frau.
Ja, total, ich bin nur unpünktlich.
Meine Frau, mein bester Freund, ja. Meine Eltern auch hin und wieder, aber ich habe sie alle sehr, sehr gut hinbracht. Sie wissen alle, dass mir das stört und die haben sie sehr, sehr gut gebessert und deswegen mag ich sie alle sehr, sehr gerne immer noch.
Du, bevor wir jetzt über das Thema Druck sprechen, möchte ich ganz kurz bei der Marissa, bei der Frau bleiben, weil du sie jetzt angesprochen hast. Die Marissa ist sozial unterwegs beruflich. Was hat sie dir in all diesen Jahren eben auch aufgrund ihrer sozialen Einstellung gelehrt?
Boah, das Wichtigste, ich glaube, für die Marissa ist das auch sehr, sehr schwer. Wenn ich so erfolgreich bin und so viel gewinne, ich wäre rumgerissen, sobald wir gemeinsam wo hinkommen, dann wäre ich immer angeregt, überall. Sie steht dann einmal, sage ich mal, in Anführungszeichen blöd auf der Seite neben mir, so wird oft das gesehen aus Stefan mit Begleitung. Aber das ist ja die wichtigste Person in meiner Karriere. Ich kann mich da daheim ausrühren, ich kann austoben, ich kann Wir können über Niederlagen reden, wir können über ganz was anderes wie Skispringer reden. Und ich bin unheimlich stolz auf sie, speziell wo Corona war, was die mitgemacht haben in der Pflege. Hut ab, das hätte ich nie können. Also so einen Job, wie sie macht, das, obwohl ich auch sehr sozial bin, würde ich mal sagen, das ist schon nochmal Level 10 von 10, also was die macht. Und ja, habe da echt die beste Frau gefunden.
Das heißt, sie sorgt da mit ihrem Job, dass es unter Anführungszeichen vielleicht viel Wichtigeres gibt, auch als Schanze raufzufahren, runterzuspringen und im besten Falle dann noch einen Pokal und einen Siegerscheck aufzuheben.
Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, man sieht, dass, ja, ich reg mich mal auf, wenn ich einen schlechten Wind gehabt habe und achterwarm bin. Da wirst du dann schon schnell wieder runtergeholt, wenn du siehst, was sie da im Krankenhaus alles abspielt, was sie da alles mitmacht, was da alles dahinter steckt. Und da kann man da schon sehr schnell wieder, wird man schon sehr schnell oft bewusst, was für ein schönes Leben ich eigentlich habe und ja, was für Kleinigkeiten ich mir oft aufrege.
Ganz kurz vielleicht nur zu Marisa und zu dir. Ich habe mir gestern nämlich nur mal auf euren Instagram-Seiten die Hochzeitsfotos und Videos angeschaut. So genial. Also da kommt so viel Lebensfreude und auch Harmonie rüber. Da gibt es so ein Video, wo so rein seid, bei der Musik und beim Tanzen seid ihr, also so richtig fette Party-Bur, oder?
Ja, ist schon fast ein bisschen eskaliert, würde ich nicht sagen, aber wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. Es war echt eine Traumhochzeit, so gut haben wir es uns gar nicht vorstellen können. Ich glaube, unsere Gäste hat es auch alles sehr, sehr gut gefallen, haben einen irrsinnigen Spaß gehabt und ja, wir waren am Vorabend schon an einem Buschenschanken, so ein Come-Together, wo wir total nett geratscht haben, wo schon die engsten Freunde da sind und nachher das Ambiente dort war wunderschön, Partystimmung gewesen und war echt ein wunderschöner Tag, der uns allen ewig in Erinnerung bleiben wird.
Bei meiner Hochzeit, ich kann mich erinnern, ich wollte irgendwie nicht heiraten, weil ich mir dachte, was ist, wenn es dem Team oder denen nicht gefällt, wie ist das dann? Und war dann irgendwie anlässig und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn wir irgendwie ein 10-jähriges Jubiläum haben, dann will ich das noch einmal erleben. Könntest du dir das vorstellen, ne?
So, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich bin schon einer, der gern was organisiert, gern so Partys veranstaltet und gern einfach die Leute zusammenbringt, die einem wichtig sind. Das tue ich total sehr gern, da wäre ich so fanatisch. Und deswegen, wir waren im Zwiespalt, sollen wir überhaupt noch mal heiraten, weil wir haben so ein Jahr davor standesamtlich nur mit 30 Leuten, also nur, jeder hat nur drei Freunde einander dürfen und Familie. Und dann haben sie alle gesagt, was sollen wir übernommen? Es war so ein perfekter Tag auch schon, gesagt, na, da haben so viele wichtige Leute geführt und wir haben so einen coolen Freundeskreis, so eine coole Familien und wir müssen das nochmal größer machen. Und dann die Mamas, Papas, na, geht tatsächlich das doch nicht an, das muss doch nicht sein, es war so schön. Und dann haben sie gesagt, das war ein schönster Tag in einem Leben, die zweite Super. Hochzeit. Ja. Und von dem her, was organisieren, was planen, sehr gern, vielleicht, wahrscheinlich ziemlich sicher werden wir so ein 10-jähriges Jubiläum feiern.
Da denk jetzt auf, du bist weil du gesagt hast, du organisierst gern, du machst gern Partys. Bei euch sind immer so Mottos, oder? Da gibt's doch einige Fotos, wo ihr verkleidet seid. Am Ende des Winters ist es immer bei dir.
Ja, die Abschlussfeier, was wir da immer machen, die geht auch immer auf meine Kappen, weil es natürlich, wenn wir was zum Feiern haben, wenn wir was zum Gewinnen haben, im Winter kommen wir nie dazu, außer wie gesagt, nach einem coolen Event stoßen wir mal an, trinkst der Seital, trinkst der Bier, aber du bist eigentlich immer mit Handbremsen unterwegs für 5 Monate und da musst du es dann schon mal aus, wenn du das Gesamtweltcup gewinnst, wenn du den Nationencup gewinnst, wenn das ganze Team so abliefert, organisiere ich immer einen Großteil da im Auhof in der Rambazamba einen Après-Ski-Tag mit einem gemeinsamen Abendessen, wo jeder seine Frau und Kinder mitbringen kann und wo man heuer so ein bisschen an Back to the 80s, 90s, einen Retro-Ski-Tag gemacht haben und wo jeder mitgemacht hat und wir haben einen irrsinnigen Spaß gehabt wieder.
So, jetzt aber zu dem Thema, wo unter anderem auch Anna Gandler, die wir das letzte Mal bei dieser dritten Serie von Bründel bewegt interviewen durften. Und ich frage dann immer, okay, als nächstes ist dann der Stefan Kraft vor Ort. Was wäre da die Frage in Richtung Stefan Kraft? Dann hat die Anna gesagt, sie würde es interessieren, wie du das schaffst, wenn du als letztes oben am Balken sitzt, dass du immer diesen Fokus, die Konzentration und eben auch diese Selbstsicherheit behalten kannst?
Boah, gute Frage. Da muss ich da anders sagen. das wird nicht normal, das Gefühl, als letzter da umsitzen. Also ich bin jetzt fast immer noch mehr unter Strom, als wie vor 5 Jahren gefühlt, wenn ich als letzter da umsitze. Also die Nervosität ist brutal. Also mir hupft da auch schon das Herz aus. Ich wirke zwar sehr, sehr cool. Und natürlich, wenn du dann Lauf hast, wenn du in den Mut drin bist, in den Flow drin bist, weißt du, was zum Tun hast. Und du weißt, ein kleiner Fehler, weißt, ist vielleicht auch noch okay. Und das gibt einfach so viel Selbstvertrauen, dass du dann weißt, okay, und du ziehst jetzt dein Ding durch und dann wird das passen. Aber trotzdem, ich bin da so aufgeregt, so nervös, weil ein kleiner Fehler und im Skispringen geht sehr schnell, bist du irgendwo. Aber ich finde, genau das ist dann das Schöne, wenn das Feuer immer noch so brennt, dann weiß ich, okay, solange das noch so da ist, werde ich den Sport dann noch so gern machen und auch wahrscheinlich gut machen, weil es mir sehr, sehr viel bedeutet. Und wenn du dann unten ausfährst und das geschafft hast, dann sind das Emotionen, Adrenalin und genau für die Momente machst du es. Aber wie gesagt, viel Selbstvertrauen, aber ich glaube, die Nervosität muss man dann einfach auch annehmen. Die muss man annehmen können. Und bei mir ist es Gott sei Dank so davor, dass dann immer die besten Sprünge rauskommen.
Ich habe zum Thema Druck jetzt ganz was Interessantes gefunden. Benedikt Höwedes, du als Fußballer wirst wissen, Fußballer, Weltmeister geworden 2014 mit dem deutschen Nationalteam. Und der hat gesagt, der Druck hat mit ihm unter anderem das gemacht, dass er glaubt, dass er die Haare verloren hat. Einfach weil er teilweise so einem extremen Druck ausgesetzt war und das irgendwie nicht richtig verarbeiten hat können, beziehungsweise es hat auf die Haare geschlagen. Was sagst du dazu? Kannst du dir das vorstellen?
Ja, sicher. Hab ich schon oft gehört. Oft gesehen. Vielleicht habe ich deswegen jetzt auch schon einige graue Haare gekriegt. Kann auch sein. Aber
hast du wirklich graue Haare schon?
Ja, schon einige, ja. Ja, ich glaube, Druck ist brutal. Man muss immer einen guten Ausgleich finden. Also wir haben jetzt gerade mit der Marisa jetzt auch, wenn wir zur Gala gefahren sind, hat sie auch so ein Gefühl im Bauch gehabt, so eine Anspannung, Druck, Nervosität. Und dann sage ich, ja, das ist ja ein geiles Gefühl, das ist ja voll schön. Das habe ich den ganzen Winter bei jedem Wettkampf, das ist ja cool. Aber ich glaube, jeder kann mit denen auch nicht umgehen. Das mit denen musst du umgehen lernen. Das musst du irgendwo auch haben, das Gefühl. Aber Druck ist schon was Böses auch. Ich glaube, man muss, wie gesagt, da bin ich schon froh um meine Freunde, um mein Team, um meine Teamkollegen, um Michi, um meinen Zimmerkollegen, der mir da geht so wenig um Skispringer bei uns. Natürlich arbeiten wir das kurz auf, aber dann da mal Serie schauen, dann machen wir eine Mario Kart-Runde, wir dann nicht Mario Kart fahren, weil wir da süchtig sind danach, sondern ein bisschen ablenken, weg von denen, dass in 2 Stunden um eine Goldmedaille geht. Und das sind einfach so ein paar kleine Ablenkungen, die für uns wichtig sind, die wir rausgefunden haben. Aber ich glaube schon, dass man die Ventile braucht, den Druck loszuwerden. Und die habe ich über die Jahre auch gefunden.
Michi, da sprichst Michi Heiböck an. Ist der immer noch Zimmerkollege von dir? Weil ich weiß, am Kulm habe ich mal im selben Hotel geschlafen. Damals war er dein Zimmerkollege, also ewig schon.
Ja, immer noch. Michi, wir verstehen uns so gut, wir haben gleiche Tücken und ergänzen uns gut. Ich habe vor allem sehr viel lernen können, vor allem in hinsichtlich Geduld. Ich war ganz weit weg von geduldigen Menschen und wollte immer alles gleich haben und sofort haben. Und wenn es einmal nicht funktioniert hat, habe ich mich ewig lang damit beschäftigt. Und das habe ich von Michi gelernt, dass du einfach auch nichts dafür kannst, dass einmal der Wind sein kann, dass man mal einen schlechten Wind halt Sprung machen kannst. Und da habe ich von Michi schon gemerkt, dass er sehr geduldig ist und dadurch auch immer noch sehr erfolgreich Skispringt.
Du, dann habe ich noch was Interessantes gelesen. Es gibt Menschen, die sagen, in dem Fall sind sie gefühlt auch Sportler, die sagen, sie sterben, glauben sie zweimal. Einmal eben nach der Karriere und logischerweise einmal am Ende des Lebens. Kannst du dir das vorstellen, dass wenn du das Springen lassen wirst, dass du dich von irgendetwas so extrem verabschieden musst, dass es ist wie ersterben? Oder bereitest du dich vielleicht mental schon in Richtung dieses Punktes vor?
Kann ich da jetzt, müsste da jetzt irgendwas daherreden, glaube okay. Ich, wenn ich da eine ehrliche Antwort geben muss. Ich habe keine Ahnung, wie das sein wird. Im Moment könnte ich es mir auf keinen Fall vorstellen, mit dem Skispringer aufzuhören, weil es mir so viel Spaß macht, weil wir so eine coole Truppen sind. Natürlich, weil ich noch so erfolgreich bin, aber da werde ich sicher, aber ich glaube, ich werde vieles vermissen da. Die Emotionen, wie ich gesagt habe, wenn ich da am Kulm umstehe, heuer bei der WM, und ich weiß, oder es war so ein Moment, will ich den Sprung jetzt überhaupt noch haben, wo es ein bisschen windig war, ich konnte Gold gewinnen, ich konnte aber auch die Medaille verlieren, will ich das überhaupt haben, soll man noch springen? Nein, weg mit den Gedanken, weg mit den Gedanken, sicher möchte ich das, das ist eine Chance, ich greife dort voll an, vielleicht geht sie Gold aus, und dann fährst du unten aus und gewinnst die Goldmedaille und die Emotionen, also die machen süchtig. Und auch wenn du jetzt an die Hymne hörst, 20 von deinen Teamsteinen, Schulter an Schulter, Schulterschluss da, singen die Hymne, also das sind schon Emotionen, die wär's, glaube ich, nie mehr kriegen und die werde ich auf alle Fälle vermissen. Und trotzdem, glaube ich, wird was anderes passieren, was Schönes passieren, werden neue Aufgaben kennen, die ich dann auch mit viel Leidenschaft machen werden, wo ich hoffentlich auch in die Emotionen wieder reinkomme.
Man hört, glaube ich, da wirklich immer wieder deinen Charakter heraus. Du bist, so wie es beim Springen offen warst, für einen möglichen Erfolg und nicht für die Niederlage oder für alles, was jetzt kommt, bist du sehr, sehr offener.
Ja, man hat schon oft Zweifel auch, natürlich. Also Zweifeln sind immer da und ein Skispringer ist so schnelllebig. Zwei, drei schlechte Sprünge und dein Selbstvertrauen ist im Keller. Aber es geht ja dann schnell wieder, ein, zwei gute Sprünge und das Selbstvertrauen ist wieder da. Und deswegen Zweifel muss man dann echt irgendwie schnell wieder loswerden. Und das habe ich Gott sei Dank geschafft, dass man da sich nicht vergrübelt, nicht verkopft und dass man da einfach immer wieder gleich positiv denkt. Und Gott sei Dank bin ich ein sehr positiver Mensch und das hilft mir da.
Bevor wir jetzt eh schon zum Ende kommen, knapp 45 Minuten soll unser Gespräch immer lang sein. Man könnte mit dir viel, viel länger plaudern. Du bist mit einigen Marken sehr eng verbunden. Seit Jahren ist Manna dein Sponsor, die Volksbank ist dabei. Breitling, glaube ich, kann man ruhig erwähnen, bist ein stolzer Uhrenträger. Gibt es eigentlich Marken, wo du sagst, okay, mit so einem Thema würde ich keine Berührung haben wollen oder bist du offen für alles?
Boah.
Das ist eine gute Frage, glaube ich.
Ja, echt eine gute Frage. Ich habe schon gewisse Werte und ich schaue schon, dass eine Marke zu mir passt natürlich. Das soll schon harmonieren. Also nur weil jetzt eine Firma, keine Ahnung, viel Geld in die Hand nimmt, aber ich kann mich dann damit nicht identifizieren, dann würde ich es jetzt sicher nicht machen. Also da habe ich schon Werte und bleibe mir treu. Ich war früher, wo ich noch, war nicht was, 2013, 2014, wo ich so in das Weltcup-Team gekommen bin, hätte ich schon mal eine Firma gehabt, die mir um einiges mehr gezahlt hätte, wie ich dann im Endeffekt bei einem anderen Sponsor gekriegt hätte. Aber das war für mich, das war Eat the Ball damals, was ich am Kopf gehabt habe. Da war David Alaba dabei. Und das war einfach irgendwie cool, das ist sportlich, das passt zu mir. Da ist David Alaba, da sind Sportler, da möchte ich auch dazu. Und das war mir dann viel wichtiger, das zu machen, als wie auf ein bisschen Geld verzichten, was einfach nicht zu mir passt hätte. Und eigentlich ja gar nicht zu meinem Typ. Also es soll schon zusammenpassen.
Ja, David Alaba sprichst du an, der übrigens ein schönes Haus in einem bekannten Winterdomizil sich bauen lassen hat. Apropos Winterdomizil, du bist natürlich gerne im Salzburger Land zu Hause, machst, glaube ich, auch immer Werbung, aber eben eine gelebte Werbung, wenn ich das richtig sehe, fürs Großalltal.
Ja, genau. Also zum Großalltal habe ich schon einen besonderen Bezug. Ich habe da drin Skifahren gelernt mit 3 Jahren. Meine Tante hat da drin eine Skischule, Intersport Lackner. Wo ich meine ersten Anfänge auf die Ski gehabt habe, war da schon immer drin, habe einmal im Fußballverein drinnen gespielt. Meine Mama hat mich immer mit reingenommen, weil die drin gearbeitet hat und jetzt eine Kooperation haben mit dem Tal. Ist wunderbar, weil ich wirklich gern drin bin. Das ist, glaube ich, Tal der Almen, wunderschöne Skitouren. Und das ist schon immer ein schöner Ausgleich im Winter mal, auch wenn du mal Zeit findest für eine Skitour in der wunderschönen Natur bei uns daheim in Salzburg, ist das ein Privileg, was wir haben. Und auch wenn ich sehr gern unterwegs bin in der ganzen Welt, herumreise, die Welt anschaue, geht es uns doch daheim in Österreich sehr, sehr gut.
Wie entwickelst du dich eigentlich weiter? Gibt es da neben dem Sport, was liest du sehr viel, was recherchierst du, was sind neben Sport und der Ernährung, wie du heute schon ganz kurz mal angedeist hast, deine Interessen?
Lesen habe ich durch Covid angefangen, ja, weil da waren wir doch ein paar Mal hin und wieder auffahren und dann bin ich wirklich jetzt ein Leser geworden und Man liest sehr gern Biografien von anderen Sportlern. Ich bin ein Riesensportfan. Wurscht welcher Sportler, da schauen wir da gern Dokus an. Ich bin ein Riesenfan von den ganzen Sportdokus auf Netflix, Amazon Prime, von Fußballmannschaften oder Roger Federer oder was es gibt. Das schaue ich mir sehr, sehr gern an. Sonst, wie gesagt, ja, reisen sehr, sehr gern, aber mit Ernährung beschäftige ich mich auch sehr, sehr gern. War zur Überlegung, ein Studium in die Richtung machen, Sport und Ernährung. Dachte, na, konzentriere dich schon jetzt auf die Skispringer gescheit. Das kannst du noch einmal noch machen, aber es gibt schon ein paar Ideen, schon was mich reizen wird für danach.
Okay, über das können wir vielleicht das nächste Mal sprechen, weil irgendwie empfinde ich das als das perfektes Match. Du hast Roger Federer angesprochen und dann ist mit mir in Resonanz gekommen. Das ist irgendwie wie du. Das ist mit der erfolgreichste in seiner Sportart. Jeder hat ihn immer auch extrem sympathisch empfunden. Perfektes Match mit dir.
Ja, und ist ein großes Vorbild
von mir. Ja, und ich glaube, das ist ein schönes Ende auch von dem Podcaster. Stefan, danke fürs Vorbeischauen. Nächste übrigens wird sein Steffi Venier. Gibt es vielleicht eine Frage in Richtung der Steffi? Kennst du die Steffi?
Steffi Venier war mit mir in Stams.
Okay.
Zwar nur in der Nebenklasse, ja. Parallelklasse. Und ja, kenne ich natürlich.
Was sagst du ihr am Weg?
Ja, unglaublich. Ich glaube, war ein sehr harter Weg. Also sie hat schon Zeit gebraucht, bis sie sich richtig etabliert hat da oben. Aber wie sie dann jetzt abgeliefert hat und immer wieder und aus den Abfahrts- und Super-G-Team ist sie nicht mehr herauszudenken. Also ist da ein fester Bestandteil. Man braucht sie und ja, die hat schon einiges vor sich.
So viel kann ich nur andiesen. Da hat der Vater sogar einen zweiten Job machen müssen, um sich das alles zu leisten, weil ja da die Bianca, die Schwester, auch gefahren ist. Aber über das sprechen wir das nächste Mal dann, also mit Steffi Venier. Stefan, ich sag danke. Mach bitte noch viele Jahre weiter. Legacy haben wir heute schon besprochen. Du bist drauf und dran, ein absolutes, oder hast es eh schon erreicht, ein absolutes Vermächtnis für dich und für uns alle zu schreiben. Super offenes Gespräch und ich hoffe, auch du hattest Spaß.
Vielen Dank. Sehr viel Spaß gemacht. Hast du super gemacht. Immer gern.
Danke dir.